Jesus, danke für diesen Morgen, danke für dein Wort, danke für deinen Geist, danke, dass du hier bist, danke, dass du uns lieb hast, dass du uns ermutigst, dass du hier bist, Herr. Heiliger Geist, Ehre sei dir und so. Segne diesen weiteren Gottesdienst, Herr, und segne dein Wort dir zur Ehre. Amen. Ja, der Titel der Predigt für heute Morgen ist, was steckt in dir und weg, was in dir steckt. Es ist der erste Teil von einer größeren Serie zu der DNA unserer Gemeinde. Und ich möchte mit euch heute Morgen eine Linie ziehen und euch ein Stück weit damit hineingehen, um was es gehen wird. Wir werden anfangen mit einer Einleitung zu diesem Thema. Was ist überhaupt DNA? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Dann wollen wir uns den ersten Punkt anschauen, den wir so erarbeitet haben im letzten Jahr schon, eine Draufsicht. Und danach wollen wir einen Bibeltext hineingeben, der uns so ein bisschen illustriert und deutlich macht, wie wichtig das eigentlich ist, dass du weißt, wer du bist, was in dir ist, was dir dient im Leben. Und dann wollen wir uns auf diesen ersten Punkt unserer DNA, die wir entwickelt haben, aufgeschrieben haben, mal so Stück für Stück auf den Zahn fühlen und mal gucken, sind diese Aussagen, die wir über uns selber getroffen haben und die wir treffen, wo ist da das biblische Fundament, wo stehen wir dann drauf? Und dann, je nachdem, wie weit wir kommen, haben wir noch eine Gebetszeit. Das wird spannend. Also haben ein dickes Brett zu bohren. Ich freue mich drauf und seid mit dabei. Als ich das vorbereitet hatte, so für heute und schon so in der Vergangenheit, dann habe ich mich erinnert an eine Begebenheit, die war Anfang der 90er Jahre. Und zwar, ich habe gerade angefangen, eine Lehre zu machen im Ruhrgebiet, ja, in Dortmund, als orthopädischer Schuhmacher. So, und ich fing dann an, war junger Mann und es ging dann so los. Und dann war ich gerade so 2-3 Wochen in der Firma, es gab einen Gesellen, es gab einen Chef und auch eine Chefin. Und man kam so langsam, so ganz eben in diese Firma rein, die ersten Schritte, die ersten Sachen. Und dann war es so, dass der Chef immer die Tour gemacht hat am Vormittag. Der ist mit seinem Auto rumgefahren, hat Kunden besucht und so weiter. Und eines Morgens dann innerhalb dieser ersten Zeit, da kam er dann morgens rein, legte seinen Schlüssel auf den Tisch. So, Herr Tietgen, heute fahren Sie mal die Runde. Also Sie müssen jetzt da und dahin ins Krankenhaus und Sie müssen Material holen. Und wenn Sie auf dem Rückweg sind, fahren Sie an meiner Tankstelle meines Vertrauens vorbei, nur mal tanken, Wagen waschen, okay, also bis nachher. Und ich dachte, das Erste, was ich dachte, war, oh nein. Weil der Chef, der hatte so ein japanisches Luxusauto, so würde ich sagen. Wenn du das so anmachst, da war so ein Mäusekino, blinkte alles und du sitzt da drin und denkst. Und mein Gedanke war jetzt einfach, hoffentlich kriege ich dieses Auto heil und wieder zurück zur Firma. Okay, na klar, Schlüssel genommen, alles zusammengepackt, habe mich dann ins Auto gesetzt. Und dann habe ich erstmal einen kleinen Schock bekommen, weil ich habe festgestellt, das ist ein Automatikwagen. Und ich meine, ich hatte zu der Zeit einen VW Käfer, der lief auf 3 Zylindern mit Schaltung. Ja. Und dann sitze ich da in diesem Auto und ich denke, okay, was mache ich denn jetzt? Ich hatte kurz vorher meinen Führerschein gemacht und den habe ich bei meinem Onkel gemacht, weil der eine Fahrschule in Kiel hatte. Und der Peter hat immer gesagt, weißt du, Automatik, hey, vergiss es, fährt niemand, brauchst du gar nicht lernen, machen wir gar nicht. Ja gut, wenn Onkel Peter das sagt, ne, dann denkst du dir nichts bei. Und dann sitze ich in dem Auto drin, habe den Schlüssel und muss erstmal überlegen, wie kriege ich diesen Wagen jetzt an. Und ich merkte, die Zeit läuft und ich wurde nervös und meine Pumpe ging. Hoffentlich kriegst du das auf die Reihe. Naja, und dann ist es jetzt so, dass mein Gehirn an dem Tag wirklich den ganzen Vormittag brauchte, um Folgendes zu lernen. Du hast im Fußraum nur 2 Pedale und das große Pedal, was da unten ist, das ist nicht die Kupplung. So, wenn du ein bisschen Autofahren kennst, ja, dann weißt du, Schalten, Kuppeln, Bremsen, das ist so im Fleisch drin, das kennt man. Und dann setze ich mich in das Auto rein und fahre an zu fahren. Und dann die erste Szene schon auf der Straße, du musst bremsen. Und was machst du? Kuppeln und bremsen, ja. Und ich latsch natürlich in beides rein. Und naja, um es kurz zu machen, ich bin dann die ganze Strecke gefahren, aber so, ne. Also es ging, war wahrscheinlich sehr amüsant für die Leute, die das gesehen haben. Und irgendwie so mit Hängen und Würgen, es hatte ein Happy End. Ich bin gut angekommen, wieder in der Firma. Kam dann rein und der Chef meinte, und alles klar? Ja, ja, alles klar. Ging alles gut, ne. Und ich war schweißgebadet, ne. Und das ging mir so durch den Kopf, als ich darüber nachgedacht habe, hey, DNA, was hat das mit mir, was hat das mit uns, auch mit uns als Gemeinde zu tun? Und das Problem war, dass dieses Auto und die DNA dieses Autos, das war mir unbekannt. Und ich habe versucht, ja, einen Automatikwagen zu fahren wie einen Schaltwagen. Es war eine Katastrophe. Es hat nicht funktioniert und ich war gar nicht in der Lage, ich konnte überhaupt nicht das wecken, was in dem Auto steckte, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich das wecken kann. Ich wusste gar nicht, wie ich das mache. Ich konnte das ganze Potenzial, was in diesem wunderbaren japanischen Auto war, ich konnte das überhaupt nicht entlocken. Ich konnte das gar nicht auf die Straße bringen, weil ich so sehr mit mir selbst und mit dieser Technik beschäftigt war, dass ich zwischendurch echt brenzlige Situationen hatte. Es hätte auch zum Unfall kommen können. Ich dachte immer, ich wüsste, wie man Auto fährt, ne? So, aber wer weiß denn schon, was das heißt, dann D und N und P auf diesem Hebel? Keine Ahnung. Und kommst du dann irgendwie voran? Weißt du, wenn du etwas in Bewegung bringen möchtest, ja, dann musst du wissen, was da drin steckt. Und das gilt auch für uns als Kirche, als Gemeinde. Wir wollen wissen, was in uns drin steckt. Weil Gott hat so viel an guten Dingen in uns als Gemeinde schon hineingelegt. Und wir sind gerade in so einem spannenden Prozess, dass wir das entdecken, dass wir diese Lebensbausteine, die Gott uns geschenkt hat, dass wir sie entdecken, entwickeln und entfachen und auspacken wollen. Amen. Es ist gerade so gut zu merken, wie Gott einfach seinen Ruf und auch seine Liebe zu unserer Gemeinde immer wieder neu ausdrückt und betont. Und deswegen ist es gut zu wissen, wer sind wir eigentlich? Ja, was ist unsere DNA? Was macht uns aus? Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, was heißt denn DNA? Was ist das? Gut, dass du dich das fragst, weil da wollen wir jetzt mal eine ganz einfache Definition mal finden für DNA. Das ist ein Begriff, der eigentlich so aus der Bio- und Biochemie kommt. Und das ist die Abkürzung für Desoxyribonukleinsäure. Und im Deutschen sagt man DNS, ja, für Säure am Ende. Aber international sagt man DNA, weil das A steht für Acid. Ja, das ist Englisch und heißt Säure. Deswegen DNA. Und in einer DNA, da stecken nun die ganzen Bauteile drin. Da stecken Informationen drin für jedes Lebewesen. Das sind die Baupläne und die beschreiben und die wirken dann dafür, dass dieses Lebewesen, sei es jetzt eine Pflanze oder ein Tier oder ein Mensch, dass die sich nach diesen Plänen entwickelt und gebaut wird. Also DNA beschreibt praktisch deine und meine Identität und es bestimmt auch, was wir weitergeben. Ich meine, wer von euch hat Kinder? Ja? Und ich weiß nicht, du kennst das vielleicht auch, du hast Kinder, du triffst dann Menschen aus der Familie und deine Freunde und deine Kinder bewegen sich und ja, erzählen was, machen Geräusche und dann kommt manchmal dieser Spruch, ja, ja, genau wie der Papa oder ganz die Mama, ne? Je nachdem. Wir merken, das, was in uns ist, so wie wir gemacht sind, davon haben wir etwas weitergegeben, ganz automatisch, ne? Hat sich keiner darüber Gedanken gemacht. Aber je mehr wir als Gemeinde, als Kirche Jesu Christi hier erkennen, wer wir sind und was Gott in uns reingelegt hat, umso mehr werden wir auch wissen, wofür wir gemacht sind und wo es dann hingeht, oder? Also es macht schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, über das, was Gott in uns hineingelegt hat, was wir gerade noch dabei sind zu entdecken. Also wer beim letzten Gemeindeforum dabei war, der hat die kleine Raupe Nimmersatt kennengelernt. Das ist ein bekanntes Kinderbuch von Erik Kahle. Und es ist so ein schönes Bild, eine schöne Geschichte, die das so deutlich macht, weil in diese Raupe, die frisst und frisst und frisst und die verwandelt sich irgendwann in einen Schmetterling. Sehr gut, genau. Und das Besondere dabei, was wir hier daraus erkennen können, weißt du, alles, was du brauchst für einen Schmetterling, ist schon in dieser Raupe drin, auch wenn du es noch nicht siehst. Das ist die DNA vom Schmetterling, die in der Raupe drin ist. Ja. Und deswegen haben wir im letzten Jahr damit begonnen, für uns als Gemeinde so eine DNA mal schriftlich zu formulieren, aufzuschreiben. Und wir haben uns 7 Punkte gewählt, die so diese DNA von uns beschreiben, ein Reich Gottes DNA. Und ich habe uns mal einmal diese 7 Punkte mal im Überblick mitgebracht. Vielleicht können wir das mal sehen. Super. Gott, Jesus Christus und Heiliger Geist ist ein Punkt. Darum wird es jetzt heute gehen. Und dann ist nächste Punkte noch die Bibel, unser Gemeindeleben. Kirche ist Familie, gemeinsam unterwegs, die Stadt Husum und wovon wir träumen. Übrigens das Skript und die Skripte könnt ihr alle bekommen. Das ist überhaupt kein Problem. Und es geht darum, dass wir ein Stück weit erkennen, wer wir selber sind, aus welchen Bausteinen wir so gemacht sind. Und das ist nicht nur für uns wichtig, sondern das ist auch wichtig für die Menschen in Husum und in der Umgebung. Weil wir werden immer wieder mit Menschen ins Gespräch kommen, die Gemeinde, die Kirche und auch unsere Gemeinde noch gar nicht kennen. Und deswegen ist es wichtig, sprachfähig zu sein. Was seid ihr eigentlich für Leute? Was wollt ihr eigentlich in der Süderstraße? Was macht ihr da eigentlich? Warum trefft ihr euch? Hast du auch schon mal so eine Frage gestellt bekommen? Und dann ist es gut zu wissen, hey, ja, wir treffen uns, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Und darüber wollen wir heute auch weiter sprechen. Und in gewisser Art und Weise geht es ja auch darum, dass wir als Gemeinde, als Kirche unterwegs sind. Wir haben eine Mission, ja, wir sind auf einer Mission, wir haben einen Auftrag, den Gott uns geschenkt hat. Wir sind auch als Gesamtheit unterwegs, ja, und dann ist es mal wichtig, mal um ein Bild vom Auto zu bleiben, dass wir wissen, hey, wo ist die Kupplung und wo ist die Bremse? Ja. Ist doch wichtig, auch zu wissen, wenn wir in diesem Verwandlungsprozess sind, das herauszuholen, was Gott uns reingelegt hat. Was wollen wir tun? Ja, damit wir auch so, ich sag mal, von der Raupe zum Schmetterling werden können. Und je mehr wir unsere DNA kennen, umso mehr können wir das auch wecken, was in uns steckt. Macht das Sinn für jemand? Ja? Okay. Wir sind unterwegs wie so eine Schiffsbesatzung, wie eine Crew, und da gibt es einen Kurs, der angelegt ist. Da gibt es eine Mannschaft, die unterwegs ist und in See sticht auf ein Ziel hin, was vielleicht noch gar nicht so sehr sichtbar ist im Moment. Das ist spannend, oder? Wir wollen uns jetzt mal den ersten Punkt unserer DNA anschauen, und das ist ein Text. Und wir machen erstmal so eine Art Draufsicht. Wir schauen uns das mal an und ich lese uns das mal vor. Es geht darum, einer von 7 Punkten, wer wir sind als Gemeinde. Dort steht, wir glauben an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist der Schöpfer des Universums und ein wunderbarer Vater. Er ist ewig, heilig und allmächtig, liebt jeden Menschen, wünscht sich eine persönliche Beziehung zu uns. Wir sind eine Kirche, die an den Gott glaubt, der heute erfahrbar ist, der gut ist und das Beste für uns will. Wir sind davon überzeugt, dass Jesus Christus heute rettet, befreit und Leben in Fülle und Freiheit bringt. Der Heilige Geist ist in uns, er ist unser Kompass und er gibt uns Lebenskraft. Als Kirche wollen wir gemeinsam entdecken, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Lass das mal so ein Momentchen einfach auf dich wirken. Es ging bei der Erstellung dieses Textes auch um diesen Gedanken, wie hören das Menschen und wie lesen das Menschen, die mit Kirche und mit Gemeinde vielleicht noch gar nichts am Hut haben? Was hören und denken Menschen, wenn sie das lesen? Weil es auch sehr hilfreich ist, wenn Menschen kommen und sich für uns als Gemeinde interessieren, dann gibt es immer so eine Frage, die im Hinterkopf ist bei Menschen, hey, was habe ich davon? Und worauf lasse ich mich eigentlich ein? Und das ist richtig gut und sinnvoll, dass ich das vorher weiß, oder? Weil niemand kauft gerne die Katze im Sack, oder? Ist doch so. Wisst ihr, ich glaube, dass ganz viele Schwierigkeiten und Probleme im Leben oft dann auftreten, wenn wir meinen, die Dinge zu kennen, aber eigentlich kennen wir sie gar nicht. Dann kann es manchmal zu einer Kollision kommen, zu einem Crash, ja, von meiner Vorstellung oder von deiner Vorstellung, die wir im Kopf haben, und das kollidiert dann mit der Realität. Es kommt manchmal so zu einem Crash von meiner eigenen Wahrnehmung, wie ich das so sehe, wie ich darüber denke, mit der Wirklichkeit. Sodass ich dann denke, okay, die Bremse ist dann die Kupplung. Ja, und plötzlich passieren so komische Sachen. Ich dachte immer so, ich weiß, wie das geht, und dann kommt es aber doch anders, als man das denkt. Und wir finden auch in der Bibel eine sehr, sehr spannende Geschichte, die das nochmal so illustriert und mal so ein bisschen verdeutlicht heute Morgen. Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Da gibt es einen Propheten, der heißt Elisa. Und Elisa ist mit Gott unterwegs, und das ist so sichtbar für andere Menschen, dass er sogar Schüler hat. Ja, er hat eine ganze Schulklasse dabei von Prophetenschülern, die ihm nachfolgen und die jetzt vom Meister was lernen wollen. Und Elisa war gerade an so einem Punkt, wo er Gott erlebt hat, denn ein toter Junge wurde in seinem Dienst wieder zum Leben erweckt. Ja, und das war in Shunem, in einem bestimmten Ort, und seine Prophetenschar, seine Schulklasse, die war gerade noch in Gilgal, da war das Camp, da waren die, haben auf ihn gewartet, weil er in Shunem alleine unterwegs war in seiner Mission. Dann macht er sich auf den Weg und läuft nun von Shunem nach Gilgal und kommt zu seinen Prophetenschülern. Und als er dann ankommt, erlebt er folgende Situation, ein Riesenproblem: es gibt nichts zu essen. Die Männer haben Hunger. Ja. Und es ist nicht nur so, dass der Kühlschrank irgendwie leer ist, ja, oder dass der Pizzadienst im Urlaub ist, sondern es ist eine Hungersnot, eine wirkliche Katastrophe in dem Land gerade. Nichts zu essen, weit und breit. Und meine Männer, ja, seine Männer, die hatten dann Hunger. Und sind wir ehrlich, ja, wenn ein Mann Hunger hat, dann kann er zur Diva werden, oder? Und Elisa checkt die Situation, er sieht das, und dann sagt er zu seinem Diener, pass mal auf, wir haben zwar kein Fleisch und Schnitzel hier, aber hol mal einen großen Topf, mach den mit Wasser voll und geh los und koch uns wenigstens eine Suppe, dass die Söhne der Propheten irgendwas zu essen bekommen. Die haben so einen Hunger, wir müssen die bei Laune halten. Ja? Gutes Argument. Und dann passiert Folgendes, lass uns das mal lesen im zweiten Buch Könige, Kapitel 4, Vers 39. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln, und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon viele Koloquinten, sein Gewand voll, und er kam, zerschnitt sie in den Kochtopf. Sie kannten sie nämlich nicht. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Da sagte er, holt Mehl. Das warf er in den Topf und sagte, schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal in Husum auf dem Wochenmarkt und hast du einen Pfund frische Koloquinten gekauft? Schon lange her. Okay, ich habe mir jetzt verpasst, habe ich auch nicht gemacht, ja. Wisst ihr, das Fatale in dieser Situation war, dass da jemand losging und wollte was Gutes tun, ja. Er hat gesagt, ich sammle jetzt mal Gemüse, weil wenn wir schon kein Fleisch haben, ja, wenn es schon keinen Döner gibt, dann wenigstens eine ordentliche Gemüsesuppe. Und er fängt an zu suchen und das Problem ist, dass diese Koloquinten fast wie kleine Gurken aussehen. Ja, und die Blätter von dieser Pflanze, die erinnern so an Weinstock, an Weinlaub. Also irgendwie hat der Mensch schon gedacht, boah, das sieht gut aus, das kenne ich, das können wir sammeln, das können wir dann mitnehmen. Und dann wird berichtet, wie er das dann klein schneidet, in die Suppe schmeißt, ja, und dann wird das Essen gekocht und verteilt. Und dann merken sie, boah, da ist ja Gift in der Suppe. Die Mahlzeit ist ja überhaupt nicht genießbar, sie rufen sogar, der Tod ist im Topf. Übrigens, aus dieser Bibelstelle kommt auch diese Redensart, wer das Sprichwort kennt. Und erst als der Prophet Elisa dann Mehl dazu schüttet, ist die Gefahr vorbei und das Essen war genießbar und auch schmackhaft. Und ich glaube, wir können so ein bisschen was lernen an dieser Geschichte, so im Blick auch auf Gemeinde, weil die Koloquinten, die da so ins Essen geworfen wurden, die könnten als Bild dafür stehen, dass ich denke, hey, das Unbekannte kenne ich doch, ist mir doch alles bekannt, ich weiß doch, wie das geht. Und das Mehl des Propheten, das könnte ein Stück weit so ein Bild dafür sein, für eine Offenbarung und Erkenntnis, die wir vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist bekommen. Kann es sein, dass ich und dass wir auch an mancher Stelle so in den Topf der Gemeinde unsere Koloquinten reingeworfen haben, weil wir es gut gemeint haben, wir haben aber gemerkt, oh Mann, Gemeinde ist ja doch ganz anders. Gott denkt sich Gemeinde doch nochmal anders, als ich das denke. Und ich glaube, wir sind aufgerufen, dass da, wo wir selbst oder auch wo Menschen zu uns kommen, die auch so ein ganz vielleicht verdrehtes Gottesbild haben, dass sie ihre Koloquinten nicht reinschmeißen, sondern das Mehl der Offenbarung bekommen. Seid ihr mit mir? Versteht ihr, was ich meine? Ich finde das wichtig zu wissen, wie sind wir als Gemeinde und was macht uns da aus? Wir haben zu Beginn diesen ersten DNA-Punkt von insgesamt 7 Mal so im Ganzen gesehen. Und jetzt möchte ich mit euch mal so Stück für Stück die Sätze durchgehen und mal herausfinden, welches biblische Fundament ist eigentlich dahinter, was uns zu diesen Aussagen geführt hat. Ja, wollt ihr das auch wissen? Also ich will das wissen. Ja. Lass uns mal den ersten Satz anschauen von unserem Text. Da heißt es, wir glauben an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist der Schöpfer des Universums und ein wunderbarer Vater. Und ich habe so zu den Aussagen immer so ein, maximal 2 Bibelstellen dazu gemacht. Man könnte noch viel mehr anfügen, aber dann komme ich mit einer Predigt heute nicht aus. Aber lass uns das mal anschauen, was hier gesagt wird im 2. Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat, worauf sich das Ganze gründet. Wie können wir das behaupten? Ja, da steht hier, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Okay, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der dreieinige Gott. Ja, in ihrer Unterschiedlichkeit sind sie eins, aber sie sind eins in ihrer Unterschiedlichkeit. Und das hat viel mit diesem trinitarischen Verständnis zu tun. Ja, das, was uns jetzt zum Beispiel vom Islam ja unterscheidet, die zwar Jesus als Prophet anerkennen, aber nicht als Sohn Gottes akzeptieren. Ja. Und Gott liebt dich und in seiner großen Liebe hat er seinen Sohn gesandt. Und in Johannes 1, Vers 17 steht, dass durch Mose das Gesetz kam, aber in Jesus Christus kam Gnade und Wahrheit. Amen. Gnade und Wahrheit. Ich glaube, diese beiden Punkte sind wichtig zu betrachten und wie eine Waage so zu sehen, weil Gnade und Wahrheit. Wahrheit sagt, die Wahrheit ist, dass wir Menschen Sünder sind, dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht mehr haben. Die Wahrheit ist, ja, dass wir so, wie wir sind, nicht vor Gott kommen können. Die Wahrheit sagt, dass wir versucht werden, ja, und dass wir, wenn wir dieser Versuchung nachgehen, ja, dass wir in Sünde fallen können und so weiter. Und das trennt uns von Gott. Das ist die Wahrheit. Schluck. Aber jetzt kommt dazu die andere Seite. Das ist die Gnade. Und Jesus sagt, in meinem Blut ist die Lösung dafür. Er sagt, in meinem Blut ist Vergebung. In meinem Blut ist Gerechtigkeit. In meinem Blut ist Wiederherstellung. Das heißt, Jesus ist gekommen und er ist geworden Wahrheit und Gnade. Beides gehört zusammen. Und Das sollten wir auch zusammen so sehen, dass er alles für uns gab. Denn als Jesus für uns und am Kreuz gestorben ist, dann hat er mit seiner Erlösung und mit seinem Blut bezahlt, damit wir zu Gott kommen dürfen. Amen. Er hat dazu bezahlt und als er auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, dann kam der Heilige Geist, ja, zu Pfingsten wurde er ausgegossen auf alles Fleisch, wie die Bibel das so nennt. Und die Gemeinde wurde gegründet und der Heilige Geist ist da und er ist hier und er ist auch heute Morgen hier. Warum? Damit seine Gemeinschaft mit uns ist. Amen. Deswegen können wir das so gut behaupten. Wir glauben an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Lass uns mal den nächsten Satz anschauen. Da haben wir formuliert, er ist ewig, heilig und allmächtig, liebt jeden Menschen und wünscht sich eine persönliche Beziehung zu uns. Und eine der Stellen, die das so schön untermauert, diese Aussage, als Fundament finden wir in Johannes 3, Verse 16 und 17, wo Johannes schreibt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und ich finde es so gut, dass wir gleich bei dem ersten Punkt, wo wir sagen, was sind wir als Gemeinde, was macht uns aus, dass wir wissen, wir sind erlöst durch Jesus Christus. Er hat es geschenkt, er hat sein Blut gegeben. Die Erlösung, die Errettung passiert nicht durch meine Kraft, nicht durch deine Kraft, sondern sie ist außerhalb von uns, sie ist geschenkt von Gott. Das ist so wichtig, dass wir diese Basis festhalten, weil wenn du dich mal umhörst im Moment so in der christlichen Szene, was da teilweise für Argumente kommen, ist Jesus wirklich so wichtig und so weiter? Ja, er ist wirklich sehr, sehr wichtig und wir brauchen ihn. Wir sind befreit dazu, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Wir sind befreit dazu, freiwillig seinen Willen tun zu wollen. Stark. Wir sind freigesetzt. Wir müssen keine Gebote halten, damit Gott irgendwie zufrieden ist mit dir und mit mir, sondern wir dürfen das annehmen, was er für uns getan hat. Herr Jesus hat sich geopfert am Kreuz ein für alle Mal. Hey, bist du nicht aufroh, dass du nicht Tiere opfern musst, damit Gott zufrieden ist mit deinem Leben? Ja? Freut sich da auch jemand von euch? Ich finde das gut. Ja? Was für eine gute DNA haben wir? Ne? Was für ein gutes Wort Gottes haben wir, worauf wir bauen können? Lass uns den nächsten Satz anschauen. Wir sind eine Kirche, die an den Gott glaubt, der heute erfahrbar ist, der gut ist und das Beste für uns will. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und ich finde das so stark, dass Jesus genau weiß, wie wir sind. Der kennt dich und mich, ja, und er weiß, wie wir auch sind. Ja, teilweise sind wir Eltern zum Beispiel, wir haben Kinder. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, pass mal auf, wenn ihr, die ihr schon echt übel drauf seid, für eure Kinder was Gutes tun könnt und deren Bedürfnisse befriedigen könnt, um wie viel mehr wird Gott denen Gutes tun, die ihn darum bitten. Ja, weil er einfach gut ist und weil er möchte, dass du und dass ich, dass wir als Gemeinde in dieser engen Beziehung mit ihm leben. Ja. Da gibt es eine grundsätzliche Versorgung, eine Fürsorge Gottes und diese Tür ist Jesus Christus. Du gehst da hindurch, du wirst Christ, ja, du gibst Jesus dein Leben und du kommst auf diese Weide und da ist für dich gesorgt. Da ist ein Schutzraum, da ist ein Raum, wo du alles brauchst, was du für dein Leben brauchst. Wo du alles das finden darfst. Ich finde das so interessant, dass zu diesem Johanneswort, dass es so eine interessante Querverbindung ins Alte Testament gibt. Und zwar, es ist so, dass im ersten Buch Mose finden wir die Geschichte von der Arche. Wird auch manchmal Arche Noah genannt. Schon mal gehört? Ja, die Arche. Ja. Noah baut ja fast 100 Jahre lang, ne, mitten in der Wüste ein Schiff und hat gebaut und gebaut und ist dran geblieben, weil er wusste, diese Flut kommt, weil Gott ihm das gesagt hat. Und dann ist das so interessant, dass es an der Arche eine einzige Tür gab. Ja, und im 1. Mose 6, Vers 16, da wird im Hebräischen diese Tür Petach genannt, aber in der Septuaginta, also in dem griechischen Alten Testament, wird das Wort Tura benutzt. Und das Spannende ist, dass Jesus genau dieses Wort Tura benutzt, wenn er hier sagt, ich bin die Tür, du gehst in mich hindurch und wirst Weide finden. Weißt du, genauso wie die Arche konzipiert war, dass es nur einen Eingang gab, nur eine Möglichkeit zur Rettung, genauso sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. Und er lädt dich und mich ein, dass wir das erkennen und dass wir das auch als DNA wertschätzen. Und wenn Menschen kommen und sagen, ja, ich kann doch auch selbst errettet werden, ich muss doch nur Gutes tun, dann müssen wir sagen, Gutes tun ist gut, ja, mach weiter, aber das wird dich nicht von der Sünde und von der Hölle retten. Sondern Jesus Christus hat den Preis bezahlt, damit du durch ihn hindurchgehen darfst auf diese Weide in deine himmlische Welt, in dein himmlisches Zuhause. Lass uns mal den nächsten Punkt anschauen. Wir sind davon überzeugt, dass Jesus Christus heute rettet, befreit und Leben in Fülle und Freiheit bringt. Und da habe ich jetzt mal zwei Stellen mit angegeben, die ich einfach denke, die spielen sich so ein bisschen den Ball zu. Das ist einmal Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und dort geht es um den Namen von Jesus, diesen Namen, den wir gerade besungen haben, diesen Jesus, den wir gerade gefeiert haben. Die Apostel sind in einer Situation, dass sie sich rechtfertigen müssen. Ja, sie stehen dann da vor dem Hohen Rat und es wird gefordert, hey, erzählt jetzt mal, was ihr glaubt. Erzählt uns mal von eurer DNA. Ja, sagt mal, wer ihr seid und was ihr glaubt. Und dann findest du diese Zusammenfassung in Vers 12, Apostelgeschichte 4. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn noch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in den wir gerettet werden müssen. Und Jesus ergänzt das und macht das deutlich in Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Apostelgeschichte 4, Vers 12, das ist ein ziemlich krasser Vers, ne? Ziemlich klar und ziemlich deutlich. Das ist ziemlich radikal, oder? Und radikal, das kommt ja so von diesem Wort Radix, also das meint einfach Wurzel. Und letzten Endes ist alles Leben, was wächst, alles Leben, was Gott schenkt, ja, kommt ja aus der Wurzel. Und Jesus Christus ist genau diese Wurzel, aus der alles heraus wächst. Auch dein und mein Leben ist in ihm, es wächst aus ihm heraus. Und deswegen gibt es nur Erlösung und Errettung in dem Namen Jesus. Und es ist gar nicht so einfach, wenn du so eine Meinung sagst und wenn wir von unserer DNA erzählen, weil wir leben in einer Zeit gerade, ist so die postmoderne Zeit, wo es so viele Meinungen gibt und wie kannst du behaupten, dass du recht hast, ich habe doch auch recht oder der hat recht, sind so viele Meinungen, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und damit ist alles gut. Und die Bibel fordert uns heraus, Gott sagt uns, hey, lass uns klar und eindeutig sein und den Menschen sagen, in Jesus allein ist die Errettung und die Erlösung. Es gibt keine andere Road to Heaven. Jesus sagt, zum Vater kommst du nur durch mich. Nächster Punkt, nächster Satz aus unserem Text. Der Heilige Geist ist in uns, er ist unser Kompass und er gibt uns Lebenskraft. Amen. Der Geist Gottes ist in uns und er gibt uns Lebenskraft. Und welcher Vers drückt das nicht deutlicher aus als dieser Vers aus dem 2. Timotheusbrief, ein Brief, den Apostel Paulus schreibt an seinen Schüler, um ihn zu ermutigen, weil auch sein Schüler Timotheus in so einer Situation war, unter der Furcht, unter der Angst, in der er gerade war, zusammenzubrechen. Und deswegen schreibt Paulus ihm diesen Brief hier, diesen Vers, wo es heißt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Herr, ich bin froh, dass ich den Geist empfangen habe, nicht zur Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Gott möge uns das schenken, dass wir mehr und mehr von diesem Geist erfüllt sind. Amen. 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 Wir haben nicht einen Geist von Furcht bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und hier geht es viel mehr in diesem Kontext von diesem Brief. Da geht es nicht so sehr um die Angst, ach ja, der Timotheus sitzt dann so und ach, ich werde überhaupt nicht beachtet und keiner kümmert sich um mich und ach, mein Kühlschrank ist auch schon wieder leer. Das ist hier nicht gemeint, sondern die Angst, die Timotheus hier verspürt, ist der Druck, weil er berufen ist, den Namen Jesus zu verkündigen. Ja. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, ihr aber werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Botschafter sein. Hey, deine und meine DNA, die DNA unserer Gemeinde ist, dass wir eine Botschafter-DNA in uns haben, die Botschaft weiterzugeben von Jesus Christus. Und Timotheus war jetzt hier ermutigt von Paulus, pass mal auf, das wird nicht immer leicht, weil es gibt Leute, die mögen das nicht hören. Aber mach dich nicht davon abhängig, was Menschen über dich sagen. Mach dich nicht davon abhängig, was Leute über dich denken, wo sie vielleicht mit dem Finger auf dich zeigen oder wo sie vielleicht auch schlecht über dich reden. Hey, vergiss es, weil du hast nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bekommen. Warum? Um das zu verkünden, was Gott in dich reingelegt hat. Der Heilige Geist möchte in dir und mir etwas bewegen, dass diese DNA, die er in uns hineingelegt hat, sichtbar wird, dass es geweckt wird, dass das Potenzial unserer Gemeinde ans Leben kommt. Amen. Ja, wir haben einen Auftrag. Jesus ist noch lange nicht fertig mit Husum. Ich bin so gespannt, was er tun wird. Ich freue mich darauf. Es wird ein Abenteuer. Ja, Gott hat was vor und wir haben so eine wunderbare Gemeinde, weil Gott hier Menschen gesetzt hat, ja, und auserwählt hat, hier, du wohnst hier, du bist hier und du bist ein Teil der Lösung für diese Stadt. Amen. Mich begeistert das, ich finde das großartig. Wisst ihr, die Erlösung, das, was Jesus für uns getan hat, das ist so ein Geschenk, denn das hast du dir nicht selber ausgesucht. Und dann ist es so, dass Gott dich und mich und uns beruft und uns erwählt hat und sagt so, ich liebe dich so sehr, dass diese Liebe, die in dir ist, dass sie überfließend sein soll in diese Stadt hinein. Wie kann das passieren? Wir brauchen mehr von ihm, oder? Wir brauchen einfach mehr. Füll mich neu. Mach mich voll. Ja, lass mich überfließend sein. Aus allen Knopflöchern soll das bei mir rauskommen. Das wünsche ich mir so sehr. Und dann fangen wir an, das zu entdecken. Und da kommen wir zu unserem letzten Punkt von unserem Statement von DNA Punkt Nummer 1. Als Kirche wollen wir gemeinsam entdecken, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Und da gibt es eine Stelle, die vielen von euch bestimmt bekannt ist, aus Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, da ist was vorbereitet, was Gott uns vorlegt. Da ist etwas in den himmlischen Orten, was bereit liegt. Ich glaube, dass Gott da einen Weg für uns hat und einen Plan für uns als Gemeinde, der bereit liegt. Und lass uns diesen Plan ergreifen und lass uns erkennen, Gott, was hast du vor mit uns? Lass uns Gott fragen. Wir brauchen dein Reden. Heiliger Geist, rede zu uns, sprich zu uns, offenbare das. Ja, es wird nicht automatisch passieren. Ja, so ein bisschen so wie so ein Calvinist, der dann sagt, na, ich brauche nicht beten, was Gott will, passiert ja sowieso. Hey, ich glaube, Gott möchte mit uns zusammen diese Stadt erobern. Wir sind seine Gemeinde, wir sind seine Kirche. Ich mag dieses Wort Kirche, ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, wie du das hörst, aber ich mag es. Die Christen im 3. Jahrhundert, die haben angefangen, von der Kyriake zu sprechen und das bedeutet übersetzt dem Herrn gehörend. Ja? Hey, wenn wir Gemeinde sind, wenn wir Kirche sind, gehören wir nicht mehr uns selbst. Wisst ihr, ich habe eigentlich kein Recht, irgendwie beleidigt oder sauer zu sein, weil mein Leben gehört mir nicht mehr. Ich habe nicht das Recht, die beleidigte Leberwurst zu sein, habe ich nicht mehr, weil meine Rechte hängen am Kreuz. Amen. Ich gehöre ihm und wir gehören ihm und wollen seinen Willen tun. Deswegen kann es passieren, dass in den nächsten Wochen und Monaten das Wort Kirche öfter mal hier fällt. Das ist so der letzte Satz von diesem gesamten Text, den wir uns angeschaut haben am Anfang. Und es ist gut zu wissen und wichtig zu wissen, hey, wer sind wir? Was ist das für eine Hilfe für dich und für mich auch sprachfähig zu sein? Wenn du das auch nochmal durchliest, vielleicht auch mal zu Hause, dir nochmal anschaust und sagst, ja, ich gehe das durch und sag, boah, das macht was mit mir. Ja, das bin ich, das ist meine Gemeinde, da gehöre ich dazu. Ich bin froh, hier ein Teil der Gemeinde sein zu dürfen. Wir werden auch bald Mitglieder aufnehmen, auch dazu am 22. Ich freue mich darauf, das sind Menschen, die haben gesagt, ich will dabei sein. Das sind Menschen, die haben gesagt, boah, ich fühle mich da, das ist mein Zuhause. Und da möchte ich mit dabei sein. Das ist so ein Geschenk. Ja. Gott hat alles im Voraus vorbereitet und wir dürfen diese Dinge erkennen, wir dürfen da drauf zugehen und wir wollen das in einem Tempo, in einer Art machen, dass wir als Gemeinde zusammen das tun. Amen. Es wird so sein, dass vielleicht nicht immer jeder mit allen so mitgehen kann oder mitgehen möchte und das ist auch in Ordnung. Aber Gott hat eine Vision, ein Ziel und das ist höher als das, was du und ich vielleicht uns bisher gedacht haben. Und wenn wir viel über Gemeinde sprechen, dann geht es darum, da sind viele einzelne Menschen, viele einzelne Gläubige. Und ich möchte jetzt einfach so einen Impuls einfach weitergeben, dass wir jetzt eine Gebetszeit haben und wo wir einfach auch danken können, der den Schwerpunkt haben soll, diese Gebetszeit. Lass uns danken für das, was Gott schon in uns hineingelegt hat. Was hat Christus für uns getan und wer bist du, wer bin ich in Christus Jesus? Was ist meine DNA? Ich habe eine Folie vorbereitet, vielleicht können wir die zum Schluss noch sehen. Da sind so ein paar Aspekte drauf und das soll einfach eine Inspiration sein für dich, für jetzt und darüber hinaus. dass du weißt, wenn du in Jesus Christus bist, ja, meine DNA ist es, dass ich eine neue Schöpfung bin. Ich bin errettet durch das Blut, ich bin befreit von Finsternis, Gott ist mein Herr. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin versetzt mit Christus in die himmlischen Orte. Ja, ich darf mit ihm herrschen im Leben. Wow, das bist du. Ja, das bist du. Das ist das, was Christus für dich erwirkt hat. Du bist ein Bürger des Himmels. Ja, du suchst nicht hier eine letzte Ruhestätte, sondern deine Heimat ist in den Himmeln. Ja, und das macht dich frei, das macht dich beweglich, das motiviert dich zu sagen, hey, ich habe meine Hoffnung im Himmel. Wenn mein Leben vorbei ist, dann weiß ich, wo ich bin. Ich werde jetzt meine 60, 70, 80 Jahre, die ich habe, die will ich einsetzen und Gott zur Verfügung stellen. Amen. Wir sind Botschafter der Versöhnung und wir sind Salz und Licht dieser Welt. Und ich möchte dich einladen, dass wir einfach jetzt Momentchen Stille haben. Du kannst da gerne nochmal drauf gucken, aber lass dich ansprechen von dem, was gerade so in dir ist. Und lass uns jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott einfach danken für diese wunderbare DNA, die er uns geschenkt hat, die wir erkennen wollen. Und ich möchte die Gebetszeit dann